Ja, welch ein bewegender Gottesdienst, welch mutige junge Menschen hier, die ihr Zeugnis gegeben haben. Und viel schöner als jede geschliffene rhetorische Rede war doch irgendwie ihre Ehrlichkeit, ihr Mut, hier vorne zu stehen und von Jesus zu sprechen. Mario hat schon einiges auch in der Einleitung gesagt, wie wir hier Taufe verstehen und was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte heute nochmal ausgehend jetzt von der Taufe von Jesus mit euch über die Liebe des Vaters zu seinem Sohn nachdenken und lese dazu aus Lukas 3, die Verse 21 bis 23. Da heißt es, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Es sind sehr simple Worte und doch ist das eines der wichtigsten Ereignisse, die sich je auf diesem Globus zugetragen haben. Das Bild eben, was wir betrachtet haben von Rembrandt, der selber eine tiefe Erfahrung mit Gott hatte. Er hatte ein sehr schweres Leben, ein sehr herausforderndes Leben. Aber das, was er da gemalt hat, war nicht einfach ein künstlerisches Werk, sondern auch Ausdruck seiner Erfahrungen mit Gott. Wenn wir heute davon sprechen, dass Menschen Vergebung brauchen ihrer Schuld, dass ihre Sünden abgewaschen werden, so haben wir manchmal ein bisschen Mühe damit, weil so wie wir geprägt werden in unserer Gesellschaft, wird uns meist mehr etwas anderes dargestellt. Und wenn Menschen dann aber richtig in Not geraten und bei den Zeugnissen, die wir gehört haben, war das zum Teil rauszuhören, dass man merkt, irgendwie bin ich gar nicht frei in meinem Leben. Irgendwo gibt es da dunkle Mächte, die mein Leben schwer machen, die mich bedrücken, die mich depressiv machen. Mehr oder weniger wird das erlebt und natürlich ist es ein großer Segen, wenn man das nicht so schwer durchleben muss. Aber das ist so der Hintergrund von dem, was Jesus für uns Menschen getan hat. Der Teufel versteckt sich oft. Und ich möchte jetzt nicht hier irgendwie einen Horrorteufel an die Wand malen, darum geht es nicht. Aber wer die Bibel liest und wer sich darauf einlässt, stellt fest, dass wir Menschen nicht so frei sind, wie wir oft denken. Sondern dass wir im Grunde genommen eher sind wie die Sklaven damals im Reich der Ägypter. Und sie hatten sich da irgendwo eingerichtet, aber dann wurde die Last immer schwerer und sie fingen an, zu Gott zu rufen, befreie uns, rette uns. Und dann hat Gott das getan. Und mehr oder weniger kommt doch jeder Mensch mal so an diesen Punkt. Oder eben, wenn wir jetzt das Bild von Rembrandt nehmen, dass wir in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr distanziert bleiben können, sondern wo wir spüren, ich bin verloren. Oder ich bin irgendwie sehr bedürftig und wer kann mir helfen? Ich selbst habe das existenziell erlebt. Ich bin so ein bisschen wie Raquel aufgewachsen. Also viele Unterschiede, aber die Parallele war, dass auch ich als Kind in der katholischen Kirche war, aufgrund der Religion meiner Mutter. Und mein Anliegen ist es überhaupt nicht, irgendwie jetzt diese Kirche in schlechtes Bild zu rücken. Das steht mir nicht zu. Es gibt so viele Gotteskinder in jeder Kirche. Aber ich will einfach persönlich sagen, dass ich dann eben auch mit 9 diese heilige Erstkommunion gefeiert habe. Und so mit 9, so als Kind, macht man das so mit und vertraut ja auch. Und dann später kam die Firmung. Aber es waren eigentlich so die einzigen Eckpfeiler, wo ich Berührung mit der Kirche hatte, weil mein Vater Atheist war. Und er war nicht gegen das, was meine Mutter machte. Er hat uns da freigelassen sozusagen, aber er hat es überhaupt nicht unterstützt. Und so war dann mein Weg als junger Mann, als 15-Jähriger, 16-Jähriger, 17-Jähriger, dass ich dachte, dass dieses übernatürliche Wunder, Kirche, nein, das mag ja vielleicht gut sein für ältere Menschen oder für irgendwelche Leute, die ja Trost finden, aber dahinter ist keine Realität. Das war meine Einstellung. Was aber parallel sich abspielte, war, dass ich immer unglücklicher wurde. Mein Umfeld war super, also es war ein gutes, behütetes Elternhaus. Ich war in der Schule, ich hatte da keine Probleme. Ich hatte einige Freunde, ich hatte Hobbys. Aber in mir wurde dieses Loch immer größer, was mich beunruhigte. Und dann habe ich mich beschäftigt in der Schule, wir haben die Existenzialisten gelesen, diese Philosophen, Sartre, Camus und so weiter. Und ich habe das irgendwie mir ziemlich zu Herzen genommen. Nicht so distanziert gelesen, sondern ich spürte, ich habe gar keinen Sinn für mein Leben. Ich habe gar keine Bedeutung in meinem Leben. Warum gibt es mich überhaupt? Ja gut, weil meine Eltern ein Kind wollten, aber was soll das Ziel des Lebens sein? Ich sah bei dem Leben meiner Eltern, die ja als Kinder noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und dann dieses gewaltige Wirtschaftswunder in Deutschland. Und ich habe irgendwie wahrgenommen, dass das irgendwie sie auch immer wieder zufriedenstellt und sie glücklich gemacht hat. Es gab immer Steigerungen, ja. So irgendwann der erste VW Käfer, irgendwann der erste Italienurlaub. Und naja, die Älteren unter uns kennen das, wissen das. Und so bin ich aufgewachsen. Und als aber ich dann mich immer mehr ablöste von meinen Eltern, was ja gut und normal und so auch sein sollte, habe ich mich gefragt, aber was ist denn mein Leben, was ist denn mein Sinn, wofür gibt es denn mich? Und das Fatale war, dass ich dachte, naja, das Christentum ist es schon mal nicht, denn das bin ich ja gewesen und das hat mich ja nicht berührt. Und dann hat Gott sich vorgenommen, mir zu begegnen. Es war einfach durch eine junge Frau, ein Mädchen in meiner Schulklasse, die mir von Jesus erzählte. Und ich war natürlich am Anfang sehr ablehnend und habe gedacht, naja, nochmal so ein Jesus-Spinner da, das ist ja eine Verwirrung eigentlich, Fata Morgana, da ist ja nichts dahinter. Aber parallel war ich so unglücklich, also ich war nicht wirklich suizidgefährdet, aber ich habe schon gedacht, wenn ich ganz konsequent bin, und das liest man ja auch bei einigen dieser existenziellen Philosophen, wo ich damals Antworten gesucht habe, eigentlich wäre das total logisch, dass ich mir das Leben nehme, weil es gibt keinen Sinn des Lebens. Und es wäre natürlich super traurig für meine Schwester, für meine Eltern, aber ja gut, das überwinden die irgendwann und dann bin ich halt in diesem Nichts, was ich glaube, dass es eben so ist. Und dann, wie wir auf diesem Bild eben gesehen haben, kam Licht in mein Leben. Auf einmal kam ein Licht und ich habe festgestellt, das ist nicht ein sphärisches, ätherisches Etwas, sondern es ist eine Person, es ist Jesus, es ist der Vater, es ist Gott. Ich hatte mein erstes ernsthaftes Gebet dann als ja, bewusster Mensch, eben nicht als Kind, gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und ich erlebte 5 Tage, die waren überwältigend. Ich war nicht mit anderen Leuten zusammen. Aber eine Freude wurde in mir freigesetzt, wo ich dachte, diese Freude kanntest du eigentlich nur, als du ein Kind warst, ja, weil ich bin gut aufgewachsen, ich war ein Wunschkind. Aber diese Freude war mir komplett verloren gegangen. Ich suchte sie da und dort. Ja, im Bier trinken, im Musik hören, im Fernsehen gucken. Und dann habe ich in diesen 5 Tagen erlebt eine Freude, eine Wiederherstellung der Freude, ein Licht in meinem Leben, wo ich dann nach 5 Tagen dachte, warte mal, du hattest doch gebetet. Also ich hatte es wirklich so lange vergessen. Und dann war für mich ganz klar, das ist kein Zufall. Das wäre total unfair, jetzt zu sagen, das ist ein Zufall. Für mich war total klar, wow, es gibt Gott. Und für mich war klar, Gott ist gut. Und ich bin Gott wichtig, wie kann denn das sein? Also ich wurde überwältigt von diesen Grunddingen des Glaubens und ich hatte dann so einen Hunger. Was ist denn das für ein Gott? Ich hatte ja keine Ahnung, ich kannte ja die Bibel gar nicht. Ich war ja nie zur Kirche gegangen, außer eben als Kind und dann auch nur sporadisch. Und naja, dann halt Heiligabend, dieser rituelle Gang zur Messe, wo ich als Kind auch nur Weihrauch wahrnahm und nichts verstand und mich natürlich nur auf die Geschenke gefreut habe. Und auf einmal war mir klar, es gibt Gott. Und mir war klar, Gott ist gut, weil er ist ja mit Freude in mein Leben gekommen. Er ist ja nicht gekommen, um mir jetzt lauter Gesetze zu geben und zu sagen, das hast du alles falsch gemacht, sondern wow, er hat mir das gegeben, was ich brauchte. Und er gab mir ein Selbstwertgefühl. Und zwar ein Selbstwertgefühl, das nicht irgendwo basiert auf irgendwelchen Dingen, die ich leiste und tue, sondern die einfach darauf basiert, dass Gott sagt, ich mag dich, ich liebe dich, ich bin für dich. Und das war der Start in mein Glaubensleben. Ich war so ein verlorener Sohn, ich war so abgerissen, ja nicht äußerlich. Kleidung war kein Problem für mich. Man konnte es mir äußerlich nicht ansehen, aber innen drin war ich so abgerissen, war ich so verloren und orientierungslos. Ich war so hungrig in meiner Seele wie dieser verlorene Sohn. Und mein Startschuss des Glaubens war genau dieses Gefühl, ich komme nach Hause. hier ist ein Gegenüber, von dem ich fast noch nichts weiß, aber was ich weiß, er ist gut zu mir. Und so fielen nach und nach die Ketten ab. Mir hat keiner gesagt, du darfst das nicht mehr und du sollst das sein lassen. Ich habe einfach kein Bier mehr getrunken. Ich hatte kein Verlangen danach. Ich habe kein Fernsehen mehr geschaut. Ich habe einen Hunger gehabt, die Bibel, ich habe sie irgendwie aufgefressen. Ich habe ein kleines Neues Testament bekommen, die gute Nachricht, so in so einem roten Einband, so abwaschbar. Es war immer mit mir, immer bei mir, wo ich war. Und wenn ich Zeit hatte, ich habe darin gelesen. Gott hat mir diesen Hunger gegeben und so habe ich nach und nach immer mehr verstanden. Gott ist so gut. Und als Jesus getauft wird, um jetzt zu unserem Text hier zurückzukommen, da können wir so ablesen, wie das Herz des Vaters ist. Denn was hat Jesus zu diesem Zeitpunkt eigentlich getan und geleistet für das Reich Gottes? Gar nichts. Er hat gelebt als Zimmermann, er war sicherlich ein guter Mensch. Er hat ein normales Leben geführt, aber er hat überhaupt nichts für das Reich Gottes getan. Und dann sagt der Vater, ich freue mich über dich. Und das ist so der erste Punkt, den ich heute so am liebsten jedem von euch einfach so in das Herz schreiben will, dass ihr es nie mehr wieder vergesst. Wir haben einen guten Gott. Und dieser gute Gott sagt, ich habe dich geschaffen, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe dich geschaffen. Ja, durch deine Eltern, klar, aber weil ich wollte, dass es dich gibt. Du bist mein Wunschkind. Wenn wir das nur fassen können, weil das nur tief in uns reinsinken kann, es verwandelt unser Leben komplett. Dieses ganze Streben und sich vergleichen und unter Druck sein und ich muss das noch schaffen, was es ja dann sogar bis in das geistliche Leben hineingibt, was irgendwie so leicht immer passiert, dass wir denken, entweder schaffen wir irgendwie die Herausforderung, dann denken wir, ja, habe ich auch verdient, dass Gott mich liebt. Also doch, hat schon guten Fang mit mir gemacht, ja. Aber was ist denn dann, wenn es dann mal nicht so klappt und wenn es dann Schwierigkeiten gibt? Wenn da, wo du gesetzt bist, wenn du auf einmal versagst, wenn du merkst, oh, ich schaffe das ja gar nicht so, wie ich dachte, ich bin ja doch nicht so ein toller Hecht, dann zweifelst du daran, dass du Bedeutung hast, dass Gott dich liebt. Dann denkst du vielleicht, Gott ist ganz weit weg, Gott ist enttäuscht von dir. Wie konntest du nur? Weil wir das mit Menschen immer wieder erleben, dass Menschen so mit uns umgehen. Und ich meine das nicht zum Vorwurf. Wir sind alle noch auf dem Weg. Ja, wir halten uns so, wir verhalten uns so. Wir sind manchmal enttäuscht von Leuten. Wir haben was erwartet, sie schaffen das nicht. Wir sind enttäuscht. Sie spüren das uns ab. Aber Gott ist anders. Komplett anders. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Und wer die Geschichte ein bisschen kennt, weiß, der Vater hat schon die ganze Zeit gewartet. Es hat ihn so geschmerzt, dass sein Sohn weg war. Aber er hat ihn freigelassen. Eine freie Entscheidung. Aber es hat ihn so geschmerzt, als der Sohn ganz, ganz weit da hinten, als er irgendwie ahnte, was, das könnte ja mein geliebter Sohn sein, mein verlorener Sohn, der mich nicht mehr haben wollte, der mich für tot erklärt hat. Da kommt er. Was war im Herzen des Vaters? War da irgendwie, aha, ja, hat alles verprasst, was ich ihm gegeben habe. Komm du mir mal nach Hause. So hat ja der verlorene Sohn auch selbst gedacht. Er hat ja gedacht, oh, ich bin hier wirklich ganz am Ende, aber mein Vater ist reich und er hat alles. Vielleicht gibt es so eine kleine Chance, dass wenn ich wieder zu ihm zurückkehre, dass er vielleicht sagt, okay, ich habe ja einige Knechte, du bist auch jetzt ein Knecht, du wohnst natürlich nicht in meinem Haus, du wohnst da hinten, bei den Ställen, bei den Tieren und da wirst du arbeiten, okay, und dann kriegst du natürlich auch was zu essen. Das war die Erwartung des verlorenen Sohnes. Und ich möchte uns heute fragen, was ist deine Erwartung an Gott? Was ist dein Bild von Gott? Gott liebt uns bedingungslos. Er dokumentiert es in Jesus. Jesus ist nicht der, durch Leistung sagen konnte, ja, jetzt, Vater im Himmel, jetzt musst du mich aber lieb haben, weil ich war echt fleißig. Nein, es ist ganz genau andersrum. Weil Gott uns liebt und wenn wir das wirklich tief in uns erfahren und nicht nur als einen richtigen Satz, dann löst es in uns etwas aus, eine Dankbarkeit, ein, oh Papa, kann ich dir auch Gutes tun? Und das ist etwas ganz anderes, als durch Pflichterfüllung und Gesetze irgendwie mit Gott zu leben. Ja, manchmal rutschen wir da rein, aber Was so tragisch daran ist, ist, dass wir dann wirklich auch ein nicht sehr attraktives Vorbild in dieser Welt abgeben, dass andere Menschen denken, naja, Christ sein weiß ich nicht, das sieht nicht attraktiv aus, die haben alle so ein trauriges Gesicht, die strengen sich alle an. Ja, und wenn man denen mal näher kommt, dann spürt man sofort die Verachtung, weil man ja irgendwie noch so Dinge tut, die die nicht richtig finden. Das ist der andere Sohn in dem Bild, was wir eben gesehen haben, der ältere Sohn. Er hatte auch ein rotes Gewand, also Rembrandt hat ja hier viel übertragen. Es ist ja nicht deckungsgleich mit dem, wie das Gleichnis von Jesus in Lukas 15 steht. Er hat Dinge übertragen und in seine Zeit übertragen. Und dieses rote Gewand steht einfach für das Gewand des Königs. Und das Licht ist bei dem Vater, aber der ältere Sohn, er hat eigentlich hier eine Berufung. Es strahlt auf ihn ab, aber wie ist seine Haltung? Wie einige das ja auch vorhin hier gedeutet haben, er ist emotionslos, er ist zurückhaltend, distanziert, er steht auf einem Podest und er hat so eine hohe Berufung. Und sein Verhalten macht alles klar. Er ist entsetzt darüber, dass Gott gut ist zu dem Verlorenen und sagt dann, mir hast du nie irgendwas gegeben, noch nicht mal ein kleines Böcklein, dass ich mal eine Feier machen konnte. Und jetzt schlachtest du hier ja, das größte Tier und machst ein Riesenfest und so. Du solltest eigentlich, das steht jetzt da nicht, aber eigentlich solltest du dem jüngeren Sohn mal richtig die Leviten lesen und er sollte erstmal sich hier hochdienen wieder. Und das ist dieses harte Herz. Und das ist, was Gott schmerzt. Darf Gott gut sein zu Menschen, wo wir denken, haben die das überhaupt verdient? Und so sind wir auf dieser Verdienstschiene. Und Gott möchte uns da rausholen. Er möchte sagen, hey, es geht nicht um Verdienst, sondern in meinem Reich gilt Gnade und Barmherzigkeit. Ich liebe alle Menschen. Jesus wurde es immer wieder vorgehalten. Mit dem stimmt was nicht. Der setzt sich ja da an den Tisch, der isst sogar mit Leuten. Das sind Zöllner, das sind Sünder. Der scheut sich nicht dafür, mit Prostituierten oder mit Frauen zu reden, die schon mehrere Männer gehabt haben. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Und Jesus hat es extra gemacht. Er hat gesagt, ich demonstriere und ich komme mit der Liebe des Vaters. So wie ich geliebt bin vom Vater, was dokumentiert ist bei seiner Taufe, so sagt er uns, so wie der Vater mich liebt. Und ich glaube, das können wir doch oft ganz gut fassen, oder? Der Vater liebt Jesus Christus. Haben wir da ein Problem mit? Normalerweise nicht. Sagen wir, das ist total stimmig, das ist doch richtig. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich liebt, liebe ich euch. Ach, wenn wir es nur fassen könnten, es wird unser Leben total auf den Kopf stellen. Und wenn wir es dann immer wieder auffrischen und immer wieder darin leben, ja, der Vater liebt mich. Der Vater ist für mich. Ich möchte einen zweiten Aspekt nennen, damit wir auch, ich will überhaupt nichts reduzieren von dem, was ich gesagt habe, aber damit man sich nicht wundert und nicht so denkt, okay, wenn ich jetzt Christ bin, wenn ich das so gerade gehört habe, heißt ja, also mir wird ja gar nichts passieren, alles wird immer super sein, ich werde nie krank sein, ich werde keinen Verlust erleben, alles bestens. So, ich möchte mal sagen, das ist ganz okay für sogenannte Babychristen und dieser Staat ist so gut, wenn wir den haben. Der ist gut und wir wachsen, sollten da auch nie herauswachsen, aber dann stellen wir fest, dass in der Welt, in der wir leben, es auf einmal Widerstand gibt, dass es auf einmal irgendeinen Verlust gibt, dass es einen Kampf gibt. Und wir fragen uns, Gott, wo bist du? Du bist doch der liebende Vater, was passiert gerade? Ich verstehe das nicht. Und das ist ein normaler Schritt und ich sag mal euch Täuflingen, möchte ich das so ansagen, nicht um euch zu erschrecken, aber dass ihr vorbereitet seid. Menschen, die so mit Gott leben und mit Jesus leben, haben nicht dadurch einfach ein leichteres Leben auf diesem Planeten. Manchmal sogar ganz im Gegenteil. Wenn wir an unsere Geschwister im Glauben denken, in China, in der Untergrundkirche oder in Nordkorea, dann wissen wir, dass die Liebe des Vaters nicht bedeutet, dass sie nie Probleme haben. Ganz im Gegenteil. Ich möchte einen Menschen hier nennen, nämlich den Stephanus, und ich möchte, da müsst ihr jetzt einige Folien weiterklicken, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. In Apostelgeschichte 7, Vers 55 heißt es, doch Stephanus, Er war ein Mitglied der ersten Gemeinde in Jerusalem. Er war jemand, der voll angepackt hat. Er war begeistert von Jesus. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie haben ihn gefragt, als es Probleme gab in der Gemeinde, die mussten was regeln, damit die Witwen, die damals von der Gemeinde versorgt wurden mit Nahrung, dass die auch alle was gekriegt haben. Manche wurden da benachteiligt. Wer wäre bereit, mit anzupacken, diesen Dienst zu tun? Stephanus war dabei, hat gesagt, ja klar, ich pack mit an, Gott liebt mich, ich will auch Liebe weitergeben. Er wurde ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde. Und dann kam eine Zeit, wo Gott sagte, ich möchte, dass du mein Wort weitersagst. Ich möchte, dass du mich bezeugst und dass du mutig vorangehst. Und das hat Stephanus dann gemacht, voll des Geistes. Er war unterwegs, er hat anderen außerhalb der Gemeinde von Jesus erzählt. Und das war nicht immer nett und nice. Da war nicht Religionsfreiheit, das war das Römische Reich damals. Da gab es einen Kaiser, der hieß Nero, um mal so anzudeuten, was da so los war. Ein völlig narzisstischer, durchgeknallter Herrscher, ein Autokrat, der Freude daran hatte, Menschen zu quälen, der Sündenböcke aussuchte, Brot und Spiele. Und es ging so weit, dass die Christen dann nachher an allem schuld waren. Und ihm gefiel es, Christen zu lebendigen Fackeln in der Stadt verbrennen zu lassen. Das war das Umfeld. Christ zu sein war auch gefährlich. Stephanus musste dann bis zum Letzten sogar erleben, dass diese ganze Härte so weit führte, dass man ihn zu Tode steinigte. Stephanus, da heißt es dann in Apostelgeschichte 7, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah. Wir müssen uns dieses Umfeld vorstellen. Er wird gerade angeklagt für etwas, was überhaupt nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil, gut ist. Er hat die Liebe Gottes gepredigt, aber der Hass des Reiches der Finsternis hat alles zusammengebraut und gegen ihn gebracht. Er wird gesteinigt, aber er blickt zum Himmel hinauf, er sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht Jesus auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes stehen und er sagt sogar, schaut doch, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem Ehrenplatz zu Rechten Gottes stehen. Wow. Hier ist die triumphierende Liebe Gottes, die weiß, es gibt einen Kampf, es gibt das Böse, es gibt das Hässliche, es gibt das Grausame. Noch gibt es das in dieser Welt und in diesen Kampf sind wir auch gestellt. Und was mich so berührt an dieser Geschichte hier ist, was sieht Stephanus? Die Steine fliegen auf ihn, er fängt an zu bluten, die Schmerzen werden immer schlimmer. Er guckt in hasserfüllte Gesichter und dann darf er einen Blick in den Himmel bekommen. Und was sieht er? Er sieht die Herrlichkeit Gottes und er sieht Jesus. Und was sieht er hier, als er Jesus sieht? Die Bibel spricht immer und immer wieder davon, dass Jesus, seitdem er auferstanden ist, in den Himmel gefahren ist, dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Und was sieht er hier? Jesus steht zu Rechten des Vaters. Wow, er steht, er sieht Stephanus, er sagt, ich bin stolz auf dich. Stephanus, du bist mein Mann. Du warst treu. Du hast dich nicht zurückgezogen, du warst nicht feige. Voll des Heiligen Geistes bist du standhaft geblieben und du hast gesagt, Jesus lebt. Jesus hat mich gerettet. Ich lade euch ein, auch gerettet zu werden von Jesus. Ich lade euch ein, in dieselbe Liebe des Vaters hineinzukommen, in der ich bin. Und Stephanus, äußerlich zerschlagen, innerlich, wow. Es spornt uns an zu sagen, okay, es gibt einen geistlichen Kampf, es gibt einen Widerstand. Wir kämpfen aber nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es mal, sondern unser Kampf ist einfach, dass das Reich der Finsternis alles noch versucht, letzte Rückzugsgefechte, bevor unser König sichtbar erscheinen wird. Und wir sagen, yes, ich bekenne ihn. Ihr habt heute Christus bekannt, ihr Täuflinge. Und das war in einem schönen Setting und das ist auch gut so. Vielleicht wird es die Situation geben, wo ihr Christus bekennt, aber die Menschen werden nicht so nett sein und klatschen wie in der Gemeinde. Vielleicht wird es Menschen geben, die noch sehr abweisend sind. Die sagen, ihr spinnt doch, das kann doch gar nicht wahr sein. Und dann wisset, dass Jesus schon triumphiert hat und dass er stolz auf euch ist. Sagt, wow, du bist bei mir dran geblieben und du hast sogar anderen von mir erzählt. Yes. So ist Jesus. So triumphiert er. Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz wenig Verfolgung oder so etwas erlebt. Ganz, ganz wenig. Und ich sage auch nicht, dass ich mehr möchte. Aber doch habe ich ein paar Erlebnisse gehabt, die wirklich auch hart waren für mich. Und die zum Teil einfach damit zusammenhingen, dass Gott etwas mir gesagt hat. Und nur weil ich getan habe, was er mir gesagt hat, waren Menschen sehr zornig auf mich und haben mich sehr beschimpft und abgelehnt. Ich möchte vielleicht doch, wenn es die Zeit erlaubt, noch kurz eine so eine Geschichte erwähnen. Ich sagte schon, dass mein Vater Atheist war. Mein Vater war aber auch ein guter Vater. Was er konnte, gab er mir. Aber was das so anging, so geliebt zu sein, bedingungslos, das hatte er nicht. Das hat er auch selber nie erfahren. Und Gott hat mich berufen, als ich noch gar nicht lange Christ war, sprach Gott in einer stillen Zeit zu mir, dass er möchte, dass ich mich ausbilden lasse zum vollzeitlichen Dienst. Ich wusste noch nicht, ob ich Pastor werde oder Missionar oder Evangelist, was auch immer, aber ich wusste, mein Leben soll ausgesondert sein, komplett für Gott. Und mein Vater hat immer gesagt, er hatte einen guten Beruf, er hatte ein gutes Einkommen, er hat immer gesagt, ich werde dir eine Ausbildung finanzieren, darfst du dir frei aussuchen, aber nicht hin und her springen. Also nicht eine anfangen, wieder eine andere und so. Nein, das geht gar nicht. Aber eine bezahle ich dir, egal was. So, ich hatte so einen Blankoscheck sozusagen. Nun habe ich diese Erfahrung gemacht, dass Gott zu mir sagt, lass dich ausbilden. Und ich dachte, oh, oh, was wird mein Vater dazu sagen? Er hält das ja alles für Humbug, den christlichen Glauben. Na, ich will es jetzt nicht zu lang machen, kann man vielleicht beim Kaffee nochmal genauer erzählen. Aber es war so, dass ich meinem Vater das eröffnete. Mein Vater hat einen guten Vorschlag gemacht. Wir sind ein Wochenende extra weggefahren, nur wir beide, um miteinander zu reden über dieses Thema. Weil er merkte auch, das muss jetzt mal langsam geklärt werden. Und ich weiß noch, wir sind gerade auf der Autobahn und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und ich habe gedacht, ich habe dafür natürlich gebeten. Ich habe gesagt, okay Papa, ich glaube, ich werde Pastor und ich würde gerne Theologie studieren. Ich habe gedacht, oh, was wird passieren? Wird er ausrasten oder mich auslachen oder so oder sagen, ich habe zwar gesagt, ich werde dir alles finanzieren, was du willst, aber ja, also das habe ich nicht gemeint. Ne? Aber Gott war gnädig. Mein Vater ohne Beziehung zu Gott sagte, okay, ja, geht. Und wenn ich so richtig überlege, ja, stimmt, es passt schon zu dir. Ich meine, selbst auf dem Klo liest du Bibel, das passt schon. Wow. Warum erzähle ich das? Nun, ich habe dann 5 Jahre Theologie studiert bei den Baptisten. In Hamburg damals noch richtig gute Ausbildung. Ich habe das geliebt. Ich habe gute Bruderschaft erlebt da mit den anderen Mitstudenten. Tolle Erfahrungen gemacht. Bin auch hineingewachsen in die Gaben des Geistes und so weiter. Super Zeit. Dann habe ich im letzten Jahr meine Frau kennengelernt in der Gemeinde in Hamburg. Und ich war froh, ich habe ihr gesagt, was meine Berufung ist, wie mein Weg so sein wird. Das ist die Voraussetzung. Das muss irgendwie zusammenpassen. Sie sagte ja. Und dann kam eine sehr herausfordernde Zeit, weil die Vermittlung für mich in eine Baptistengemeinde als Pastor zu kommen, gestaltete sich schwierig. Es waren immer irgendwie wieder andere Gründe, nicht, dass ich nicht willig war, aber irgendwie ist es immer gescheitert. Und ich habe mich irgendwann gefragt, Gott, willst du mir irgendwas sagen? Willst du uns irgendwas sagen? Hast du was anderes vor? Naja, um es nicht zu lang zu machen, es kam der Punkt, wo wir empfanden, meine Frau und ich, von Gott, er führt uns in eine andere Gemeinde als in eine Baptistengemeinde. Und wir so, okay. Und dann haben wir uns im Glauben, wir hatten noch gar keine Gemeinde, wo wir hingehen würden, aber im Glauben haben wir uns nett verabschiedet bei den Baptisten, bei unserer Gemeinde in Hamburg, wo wir waren, auch im theologischen Seminar. Vielen Dank für alles, was ihr investiert habt. Unser Weg wird anders sein. Das Schwierige daran war, wir haben dann zusammen meine Eltern besucht. Und das Schwierige war, so in eine andere Gemeinde zu gehen, bedeutete nicht, dass ich sofort einen Arbeitsplatz habe. Es war sogar so, dass Gott uns führte in eine Gemeinde nach Dortmund. Es war eine sogenannte freie charismatische Gemeinde, die keinem Kirchenbund angehörte. Ein baptistisch geprägter Amerikaner hatte diese Kirche gegründet, eine freie charismatische Gemeinde, so was wir liebten. Lobpreis, Anbetung, Geistesgaben und Gemeindegründung, alles war da. Und Gott sagte, das ist euer Platz, aber da gab es gar keinen Arbeitsplatz für mich. Es war ein bisschen komisch. Aber irgendwie, ich wusste ganz genau, es ist der richtige Weg und meine Frau auch. Und wir haben gesagt, okay, wir werden nach Dortmund ziehen. Ich werde einfach mitarbeiten in der Gemeinde, ohne Geld. Und Gott wird schon einen Weg haben für uns. So weit, so gut. Aber dann habe ich das halt, haben wir meine Eltern besucht und wir haben es ihnen gesagt. Und mein Vater ist ausgerastet und ich kann das so gut verstehen. Er hat investiert, 5 Jahre Geld bezahlt für mein Studium und ich sage ihm, du, ich werde aber da nicht arbeiten. Mein Vater ist ausgerastet. Ja, er hat mich nicht gesteinigt, ja. Aber innerlich war das sehr hart für mich. Weil ich habe gedacht, ich mache das, was Gott von mir will. Gott, du hast mir es gesagt, ich will deinen Willen tun. Und ich kann es meinem Vater nicht erklären, ich kann sogar verstehen, dass er sauer ist, aber es wurde nachher so wild und so hart, seine Worte, er war außer sich, dass ich dachte, das ist nicht mehr fair. Ich war ganz knapp davor zu sagen zu meiner Frau, komm Schatz, lass uns unsere Sachen packen, wir fahren. Und die Beziehung wäre dann zerbrochen. Und dann geschah etwas, dass der Heilige Geist zu mir sprach, ich werde es nie vergessen, ich saß dort im Sessel und der Heilige Geist sprach zu mir, wenn ihr leidet, 1. Petrusbrief, wenn ihr leidet um Christi willen, dann ruht der Geist Gottes, der Geist der Heiligkeit auf euch. Er zeltet auf euch. Und ich habe das so massiv erlebt in diesem Moment. Ich habe nicht Jesus gesehen, wie er steht und mich anfeuert wie Stephanus, aber gefühlt war es für mich genau so etwas. Dass Gott es so bestätigt hat und mir so die Kraft gab, meinen Vater zu segnen und zu lieben. In diesem Moment zu sagen, okay, er weiß gar nicht, was er tut. Ich kann sogar nachvollziehen, dass er sauer ist. Aber ich tue Gottes Willen. Und so habe ich eine Art von Verfolgung erlebt, was sich später alles auflöst und sich wunderbar gewandelt hat. Es dauerte nur ein Jahr und die Gemeinde in Dortmund hat mich angestellt mit einem kleinen Gehalt. Dieser Gründerpastor hatte eine Berufung von Gott. Gott sprach zu ihm, geh zurück in dein Land, in die USA. Und er sagte, Carsten, willst du mein Nachfolger sein? Das war alles nicht absehbar, aber so kam es. Und später haben meine Eltern und eben auch mein Vater ja gesehen, wie der Segen Gottes auf unserem Leben liegt. Wie wir 4 Kinder bekommen haben und es war auch ein Wunder, das erste Kind, weil wir zunächst keine Kinder kriegen konnten. Es war einfach die Gnade Gottes auf unserem Leben. Und ja, um das jetzt wirklich abzukürzen, mein Vater hat 8 Monate, bevor er starb, Jesus angenommen. Ich freue mich drauf, ich werde ihn wiedersehen. Das wird so cool. Gottes Geist hat an ihm gewirkt. Mein Leben war nicht immer richtig und immer korrekt. Ich habe mich bemüht, ihm die Liebe Gottes zu zeigen. Aber irgendwie hat es Gott am Ende der Zeit auch gefallen. Wo mein Vater sagte, er muss sein Testament schreiben. Er war schwer krank und ich habe ihm das gebracht. Und ich sagte, aber Papa, ich will es noch mal einmal versuchen. Ich habe es ja oft und ich habe es dann ja auch sein lassen, um dich nicht zu nerven. Aber wie ist deine Beziehung zu Gott? Und ich dachte, jetzt kommt wieder, nein, lass mal den Quatsch, ich glaube das nicht. Aber es war genau das Gegenteil. Er sagte, ob Gott mich annehmen wird? Er war wie der verlorene Sohn. In dem Sinne total abgerissen. Ja? Sein Körper war so krank und schwach. Er hatte viele schwere Krankheiten. Er war dem Tod nahe. Er war wie der verlorene Sohn. Und ich sagte ihm, ja, Gott liebt dich so, wie du bist. Nihal, der hier mit drin sitzt, war mit dabei im Krankenhaus. Und er sagte, ja, ob Gott mich annehmen wird. Ich sagte, ja, das ist die Liebe Gottes, er nimmt dich an. Natürlich hatte er viele Zweifel und Fragen, wie er mit so einem gottlosen Leben, kann er vor Gott irgendwie erscheinen? Und ja, er hat dann das Gebet der Übergabe mir nachgebetet. Und er wurde gläubig und er ist dann 8 Monate später im Frieden gegangen. Wow. Darf ich zum Schluss dich fragen? Glaubst du, dass Gott dich bedingungslos liebt? Ja, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Glaubst du, dass Gott dich bedingungslos liebt? Oder bist du noch so in diesem Weg, ich muss die Liebe des Vaters mir erarbeiten? Bist du wie der älteste Sohn, der ältere Sohn im Gleichnis, der auf dem Weg unterwegs war und meint, ich muss das noch alles schaffen und schaffen und schaffen? Und dann bist du bereit, wenn dein Leben ganz Jesus gehört, auch wirklich etwas zu riskieren. Gottes Stimme zu hören und zu sagen, egal was Menschen denken, ich lebe nicht in erster Linie, dass Menschen mich gut finden, ich lebe in erster Linie, dass Gott gut findet, was ich tue. Ich will die Liebe, die er mir schenkt, ihm zurückschenken. Ich bin in seiner Mannschaft, ich bin in seinem Reich. Ich bin, ihr lieben Täuflinge, gestorben dem alten Reich, dem selbstbestimmten, egoistischen Leben. Jesus ist jetzt mein Captain, mein Herr, ihm werde ich folgen und es ist eine Ehre, sogar für ihn zu leiden. So war das bei Stephanus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Liebe des Vaters ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, sodass das Herz voll davon ist. Und das ist die Bestimmung, in der wir als Gläubige leben dürfen. Und das gibt uns die Kraft, Gott zu dienen von ganzem Herzen. Wir werden gleich für euch Täuflinge auch beten. Denn so wie nach der Taufe von Jesus der Heilige Geist kam auf Jesus und er gestärkt wurde und gekräftigt wurde für den Dienst, der dann kam, für Anfechtungszeiten, die sehr schnell kamen. Nicht die ganze Zeit, sondern dann auch wieder sehr schöne Zeiten. Aber Jesus ist treu geblieben. Der treue Zeuge, der treue Märtyrer heißt es im Grundtext. So wie Stephanus. Sind wir bereit zu einem Leben mit diesem Abenteuer? Christsein ist nicht langweilig. Christsein ist nicht, ich erfülle einfach mal die Pflichten. Nein, Christsein ist ein Abenteuer. Christsein ist ein Leben mit Jesus, in seinen Fußstapfen zu gehen. Sich zu freuen über Wunder und Zeichen, die er tut, aber dann auch treu zu bleiben, wenn Widerstand kommt. Das ist wirklich Christsein. Und da habt ihr heute einen klaren Punkt gesetzt, es öffentlich zu bekennen. Wir werden euch nachher segnen. Wir freuen uns schon, dass wir zusammen Reich Gottes darstellen dürfen, hier in Krefeld, in unserer Gemeinde. Amen.